Deutschlandfunk Kultur Nachspiel. Liberté, Égalité, Fraternité, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das ist die Parole der Französischen Republik. Und mit Blick auf die anstehenden Olympischen Spiele ist in Sachen Gleichheit immerhin ein Erfolg erreicht. Es nehmen genauso viele Frauen wie Männer an den Wettkämpfen teil. Und Paris ist auch historisch gesehen ein Vorreiter für Frauen im Sport. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kämpften hier die ersten Athletinnen um Olympiamedaillen. Außerdem formierte sich in Frankreich eine feministische Sportbewegung. In ihrem Feature »Alles, was ein Mann kann« beschreibt meine Kollegin Kerstin Hildebrandt, wie der Frauensport olympisch wurde.
Ein warmer Sommertag in Paris im Jahr 1900. Auf dem Tenniscourt auf der Île de Puteaux wird das Finale im Damentennis bei den Olympischen Spielen ausgetragen. Angetreten sind die Britin Charlotte Cooper und die Französin Yvonne Prévost. Sie tragen weiße, knöchellange Kleider mit hohem Kragen und langen Ärmeln, der damals übliche Tennisdress. Charlotte Cooper, die in ihrer Spielerkarriere insgesamt 5-mal in Wimbledon siegen wird, ist die eindeutig dominierende Spielerin. Sie gehört zu den wenigen Frauen ihrer Zeit, die in der Lage sind, den Aufschlag von oben zu machen. Das olympische Match entscheidet sie klar in 2 Sätzen für sich. Insgesamt nehmen 22 Frauen an diesen zweiten Olympischen Spielen der Neuzeit teil. Eine verschwindend kleine Minderheit angesichts von knapp 1000 männlichen Athleten. Für IOC-Gründer Pierre de Coubertin aber ist selbst diese bescheidene weibliche Beteiligung ein Sakrileg.
Der Baron war nicht amüsiert, das gefiel ihm gar nicht. Also, dass die Frauen jetzt und nun ausgerechnet noch in Paris, da wo er am liebsten ja die Spiele der Moderne hätte starten lassen, dass da Frauen schon am Start waren, das hat er sehr missbilligt.
Sagt die Sportsoziologin Petra Zschoppe von der Uni Leipzig. 4 Jahre zuvor, 1896 in Athen, war alles nach Plan gelaufen. Bei den ersten Spielen der Neuzeit waren die Männer ganz unter sich gewesen. Hier sah der Herr der Ringe seine Idealvorstellung von Olympia in Reinform verwirklicht. Selbst Jahrzehnte später erklärte er noch:
Der wahre olympische Held ist für mich der erwachsene Mann. Ich persönlich befürworte nicht, dass Frauen an öffentlichen Wettbewerben teilnehmen. Bei den Olympischen Spielen sollte ihre Rolle darin bestehen, so wie früher die Sieger zu krönen.
Dabei war Pierre de Coubertin kein strikter Gegner des Frauensports.
Also, dass Frauen sich ein bisschen nett und ästhetisch und ihrem weiblichen Rollenbild gemäß auch sportlich betun sollten, fand er in Ordnung, aber nicht unter den olympischen Ringen. Und er fand das unästhetisch, unpassend und einfach falsch.
Und doch konnte Coubertin nicht verhindern, dass schon bei den zweiten Olympischen Spielen einige wenige Frauen mitmischten.
Sie nahmen eben teil, weil die Spiele in Paris im Rahmen der Weltausstellung über ein Dreivierteljahr dauerten und eigentlich niemand so richtig den Überblick hatte, wer da überhaupt alles dabei war. Und so kam es dann dazu, dass es eigene Frauenwettbewerbe im Golf und im Tennis gab. Und dann gab es noch offene Kategorien. Dazu gehörte Croquet, dazu gehörte Reiten und Segeln.
Es waren vor allem Frauen der Oberschicht, die da den Golf-, Croquet- oder Tennisschläger schwangen. Sie trieben Sport, weil man das eben tat in ihren Kreisen. Wir wissen wenig über diese ersten Olympiateilnehmerinnen und was sie antrieb. Als Pionierinnen werden sich wohl die wenigsten von ihnen gesehen haben.
Es ist zumindest nicht überliefert, dass diese ersten Olympiateilnehmerinnen, Olympiasiegerinnen sich auch als Kämpferinnen für Frauenrechte im Sport verstanden hätten.
Auch bei den folgenden Olympischen Spielen 1904 in St. Louis und 1908 in London konnte Pierre de Coubertin nicht mehr verhindern, dass Frauen dabei waren, wenn auch nach wie vor in sehr überschaubarer Zahl. Die olympische Bewegung war noch ein zartes Pflänzchen, der Einfluss des IOC weitaus geringer als heute. Die Ausrichter der Spiele in den jeweiligen Ländern hatten enorme Freiheiten und sie ließen Frauen zu einigen Wettbewerben einfach zu. Bei den Spielen 1912 in Stockholm durften sie sogar an Schwimmwettbewerben teilnehmen.
Schwimmen, das war jetzt schon mal das Öffnen einer weiteren Tür, über die Coubertin auch alles andere als erfreut war. Er hat tatsächlich die wörtlich feministischen Schweden dafür gescholten, dass sie nun das Schwimmen auch noch für Frauen zugänglich machten.
Die Schwimmwettbewerbe von Stockholm seien ein wichtiger Schritt für den Frauensport gewesen, sagt Petra Zschoppe. Denn hier ging es anders als beim Golf oder Tennis erstmals um Wettbewerbe, in denen Zeiten gemessen wurden, in denen Leistung direkt vergleichbar war. Und Schwimmen war keine Sportart, die nur den höheren Gesellschaftsschichten zugänglich war. Sporthistoriker Ansgar Molzberger.
Also wir haben ganz typisch für die 1920er Jahre mit der Zäsur des Ersten Weltkriegs haben wir danach in Europa in vielen Ländern Bewegungen für ein neues Frauenbild. Und in diesem Zuge haben wir auch eine größere Begeisterung für den Sport. Sport bis dahin vor allen Dingen eine Männerdomäne, bis auf wenige Ausnahmen. Und Sport setzt sich so als Kulturphänomen zunehmend fest.
Und immer mehr Frauen forderten auch im Sport ihre Plätze ein, so wie die Französin Alice Mia.
Alice Mia, in Frankreich geboren, war Lehrerin und Übersetzerin von Beruf, hat einen Engländer geheiratet, der allerdings früh verstorben ist. Und sie hat sich dann etabliert als Kämpferin für Frauenrechte und hat sich dann auch auf internationaler Bühne bewegt nach dem Ersten Weltkrieg mit dem sehr zielstrebigen Versuch, den Frauensport zu etablieren und vor allen Dingen eben auch Frauen mehr Möglichkeiten zu eröffnen, bei den Olympischen Spielen an den Start zu gehen.
Als junge Frau hatte Alice Mia den Sport für sich entdeckt. Sie ruderte, schwamm, spielte Hockey und nahm an Autorennen teil. 1915 trat sie dem Pariser Club Femina Sport bei, einem der ersten Sportvereine in Frankreich, der ausschließlich Frauen offen stand und dessen Präsidentin sie schon bald wurde. Ihre Vision? Ein gleichberechtigter Zugang für Frauen zu allen sportlichen Aktivitäten. 1919 schrieb sie an ihren Landsmann Coubertin einen Brief,
in dem sie ihre Vorstellungen auch geäußert hat und dass es doch an der Zeit wäre, Frauen auch den Zugang zu den Olympischen Spielen zu ermöglichen. Da diese aber keine Resonanz fanden, diese Vorschläge, ist sie dann die nächsten Schritte gegangen und hat diese eigenen Weltspiele mit der Gründung eines eigenen Weltfrauensportverbandes, FSFI, dort vorangetrieben. Also wirklich mit dem Gedanken, wenn es nicht gemeinsam geht, dann machen wir Frauen eben unser eigenes Ding.
Und so fanden sich im März 1921 rund 100 Frauen aus 5 Ländern im mondänen Monaco ein.
Im Zentrum dieser ersten Frauenweltspiele in Monte Carlo stand die Leichtathletik. Völlig unvorstellbar für Coubertin, dass das bei den Olympischen Spielen hätte stattfinden dürfen. Das war aber eine Sportart, die mit ihrer unterschiedlichen Disziplinenvielfalt, Laufen, Springen, Werfen, ja nochmal einen ganz anderen und tatsächlich auch niedrigschwelligeren Zugang ermöglichte als beispielsweise Tennis oder Golf.
Sagt Petra Zschoppe. Man muss diese ersten Frauenweltspiele als eine Rebellion gegen die patriarchalen Konventionen dieser Zeit sehen. Diese jungen Frauen wollten sich nicht darauf beschränken,
nur hübsch auszusehen oder gar nur die Sieger zu begrenzen, sondern selbst zu wetteifern, zu kämpfen, zu schwitzen, auch mal auf die Nase zu fallen. Also alles das, was Sport auch ausmacht, was ja Sport bis heute faszinierend macht, der Faszination wollten sie sich auch hingeben.
Auf den wenigen Fotografien und Filmaufnahmen, die es von diesen Frauenweltspielen gibt, tragen die Teilnehmerinnen Bubikopf, T-Shirts und Co. zu Hosen. Les Garçons nennt man im Frankreich der 1920er Jahre diesen modernen Frauentyp. In England spricht man von den Flippers.
Im Deutschen nennt man das so Mitte der 20er Jahre das Sportmädel. Also es ist ein neues Frauenbild. Selbstbewusstsein, in die Arbeitswelt eintreten und eben auch Sport treiben. Und der Bubikopf ist ein äußerliches Erkennungszeichen durchaus.
So der Sporthistoriker Ansgar Molzberger. Die auffälligste Erscheinung dieser ersten Frauenweltspiele war die Französin Violette Maurice, die Gold im Kugelstoßen und Speerwurf gewann. Sie verstieß gegen alle damaligen Vorstellungen von Sitte und Anstand, trug kurze Haare und Männeranzüge, rauchte bis zu 3 Schachteln Zigaretten am Tag, nahm an Boxkämpfen teil und fuhr Autorennen. Alles, was ein Mann kann, kann auch Violette, so lautete ihr Lebensmotto.
Also wirklich auch eine starke Frau, eine muskulöse Frau, auch aufgrund ihrer körperlichen Eigenschaften im doppelten Sinne des Wortes auch herausragend und hat natürlich damit auch Aufmerksamkeit gefunden.
Violette Maurice polarisierte zu sehr, um als Vorbild für die breite Masse der damaligen Frauen zu taugen. Ein richtiges Role Model war dagegen die Tennisspielerin Suzanne Nonglon, die bei den Olympischen Spielen 1920 in Antwerpen zweimal Gold und einmal Bronze gewann. Sie war der erste weibliche Sportstar der Geschichte. Tausende Zuschauer verfolgten ihre Matches wie dramatische Aufführungen. Zwischen den Spielpausen stärkte sie sich schon mal mit einem Brandy und auch ihre Sportbekleidung, ärmellose Oberteile und knielange Röcke, war höchst unkonventionell. Das Publikum war gleichermaßen schockiert und fasziniert.
Aber sie war die erfolgreichste Spielerin in der Zeit. Die konnte sich das leisten und konnte damit eben durchaus voranbringen, dass auch andere Sportbekleidung, nicht nur in der Leichtathletik, sondern konkret auch in ihrer Sportart Tennis, akzeptiert wurde.
Dass Frauen um die Wette sprinten, über Hürden springen oder den Diskus werfen konnten, hatten sie mit großem Erfolg bei den ersten Frauenweltspielen in Monte Carlo bereits gezeigt. 1922 ging die Sportaktivistin Alice Millard noch einen Schritt weiter. Als Präsidentin der Internationalen Frauensportföderation, die sie inzwischen gegründet hatte, eröffnete sie im Pariser Pershing-Stadion die ersten Olympischen Frauenspiele. Die Verwendung des Labels Olympisch war ein geschickter Schachzug und eine echte Kampfansage an die IOC-Männerriege. Petra Zschoppe von der Sportwissenschaftlichen Fakultät der Uni Leipzig.
Und das veranlasste dann doch das Olympische Komitee, sich mit diesen Frauen mal an einen Tisch zu setzen und zu überlegen, ob man nicht vielleicht doch in einer gewissen Weise zusammenkäme, mit einer Sanktion natürlich auch, dass also das Label Frauenolympiade oder gar die Verwendung der Olympischen Ringe nicht gestattet wurde.
Trotzdem änderte sich bei den nächsten offiziellen Olympischen Spielen erst einmal nicht viel. 1924 war Paris zum zweiten Mal Ausrichter und man wollte den scheidenden IOC-Präsidenten Coubertin nicht vor den Kopf stoßen. Leichtathletikwettbewerbe für Frauen, die dem Vater der modernen olympischen Bewegung so ein Gräuel waren, gab es deshalb nicht. Frauenschwimmen, das Coubertin 1912 in Stockholm noch verhindern wollte, war dagegen zugelassen. Hier war Gertrude Ederle eine der erfolgreichsten Athletinnen. Trudi, wie die US-Amerikanerin mit deutschen Wurzeln gerufen wurde, durchschwamm dann zwei Jahre später als erste Frau den Ärmelkanal. Ihr zu Ehren wurde sogar ein Schlager komponiert.
Trudi, we always want you near us. Trudi, when you're around, you cheer us. You've got a smile worth a million to see. You're such a cutie.
Trudi Ederle wollte anderen Frauen zeigen, dass sie ebenso große sportliche Leistungen erbringen können wie Männer. Und das in einer Zeit, als es noch hieß, Leistungssport gefährde die weiblichen Fortpflanzungsorgane. Ein historischer Moment für die Frauensportbewegung waren dann die Olympischen Spiele 1928 in Amsterdam. Ansgar Molzberger von der Sporthochschule Köln.
Der Knackpunkt schlechthin, die Leichtathletik, die olympische Kerndisziplin, die bis dahin noch rein den Männern vorbehalten war. Und das war der große Erfolg dieser Frauenbewegung der 1920er Jahre, dass man dann 1928 bei den Olympischen Spielen in Amsterdam sich die ersten Startplätze erkämpfen konnte.
Jetzt konnten Frauen endlich im Olympiastadion, im Zentrum der Spiele, um Medaillen kämpfen. Dafür hatten sich Alice Millard und ihre internationale Frauensportföderation jahrelang stark gemacht.
Dieser Verband konnte auch deshalb Druck aufbauen, weil er über die Jahre gewachsen ist. Er hatte innerhalb einer 15-jährigen Existenz, ist er angewachsen bis auf 30 Mitgliedstaaten. Also sie hat eine internationale Bewegung da gesammelt für das Recht von Frauen bei Olympischen Spielen mitzumachen. Und der Preis, den sie letztendlich bezahlen musste, war, dass auf Druck des IOC der Verband sich dann 1936 aufgelöst hat, weil das IOC eben zugestimmt hat, in Zusammenarbeit mit den Sportfachverbänden zunehmend Frauen in das olympische Wettkampfprogramm aufzunehmen.
Allerdings gab es in Amsterdam nur 5 Disziplinen für die Frauenleichtathletik, nicht 10, wie Alice Millard und ihr Verband eigentlich gefordert hatten. Die britischen Leichtathletinnen, die 1928 gute Medaillenchancen gehabt hätten, boykottierten deshalb die Spiele. Aus deutscher Sicht aber war diese olympische Premiere ein voller Erfolg. Lina Radke gewann über die 800-Meter-Distanz die erste deutsche Leichtathletikmedaille überhaupt. Allerdings hatte dieser Lauf ein folgenschweres Nachspiel.
Weil einzelne Frauen nach dem Lauf erschöpft zusammengesunken sind, fühlten sich die Männer und die Ärzte auch bestätigt in ihrem Urteil, dass dem fraulichen Körper eine solche Belastung wie ein 800-Meter-Lauf nicht zuzumuten sei, sodass der 800-Meter-Lauf dann wieder aus dem olympischen Wettkampfprogramm verschwand
und erst 1960 bei den Spielen in Rom wieder zugelassen wurde. Trotz solcher Rückschläge gehörten Wettbewerbe in der Frauenleichtathletik seit 1928 jetzt fest zum olympischen Programm.
Ein guter Wechsel, die Dollinger schießt in der Kurve davon.
Bei den Propagandaspielen der Nationalsozialisten 1936 erlebte das Publikum im Berliner Olympiastadion ein wahres Drama, als die deutsche Schlussläuferin der 4x100-Meter-Staffel bei der Übergabe den Stab verlor und die US-Amerikanerin gewannen. Und das vor den Augen des Führers.
An der Engländerin vorbei, unangefochten, ein amerikanischer Sieg. Die Dörfel fasst sich an den Kopf.
Insgesamt waren die deutschen Sportlerinnen bei diesen Spielen aber überaus erfolgreich. Dabei widersprach Leistungssport für Frauen eigentlich dem nationalsozialistischen Weltbild. Ansgar Molzberger.
Aus der NS-Ideologie folgend hat man ja der Frau die sogenannte Rassenpflege zugeschrieben, also möglichst viele Kinder gebären und diese im nationalsozialistischen Geiste erziehen. Gleichzeitig, und das ist eben vordergründig der Widerspruch, war man sich aber natürlich bewusst, dass wenn die Olympischen Spiele im eigenen Land stattfinden, man natürlich auch eigene Stärke zeigen möchte und nicht zuletzt auch die Medaillenbilanz dadurch aufwerten möchte, dass man Frauenleistungssport durchaus fördert.
Der weibliche Körper sollte Kinder gebären und musste deshalb besonders geschützt werden. Davon waren auch nach dem Zweiten Weltkrieg viele Mediziner und Sportfunktionäre nicht nur in Deutschland überzeugt.
Mittlerweile wissen wir, dass weder in der Schwangerschaft noch für die Geburt Sport irgendeinen Nachteil mit sich bringt. Aber bis ins 21. Jahrhundert, und da hat sich das Beispiel des Skispringens und die sehr späte Aufnahme des Skispringens von Frauen im olympischen Programm noch mal sehr deutlich auch dieser Argumente bedient.
Meint Petra Zschoppe. Irgendwann aber hatten auch die Funktionäre des Weltskiverbandes ein Einsehen. Seit 2014 springen Frauen nun auch bei Olympia von der Schanze. Um Medaillenbilanzen ging es auch nach 1945 im Wettstreit der Systeme zwischen Ost und West. Sportlerinnen waren oft die Aushängeschilder, die die Überlegenheit des jeweiligen Systems zeigen sollten. Kathi Witt zum Beispiel setzte im Eiskunstlauf neue Maßstäbe. Die Leichtathletinnen Ulrike Mayfahrt und Heide Rosendahl waren die Goldmädchen des Westens. Aber das ist eine andere Geschichte. Frauen mussten sich Sportart für Sportart erkämpfen. Marathon zum Beispiel wurde für sie erst 1984 olympisch, Stabhochsprung erst im Jahr 2000. Geschenkt wurde den Frauen selten etwas in ihrem Kampf um Teilhabe bei den Spielen.
Naja, geschenkt wurden ihnen die rhythmische Sportgymnastik und Synchronschwimmen. Da müssen die Männer kämpfen beim Synchronschwimmen, dass sie da mitmachen dürfen. Das ist ja noch nicht olympisch, aber nicht ohne Zufall sicherlich mit der rhythmischen Sportgymnastik und dem Synchronschwimmen. Zwei Sportarten, die man absolut professionell betreiben muss natürlich, um an die Spitze zu kommen, die aber gleichzeitig der Inbegriff sind eben von Grazie, von Anmut, von Schönheit, Eleganz.
Vorstellungen von dem, was typisch weiblich oder männlich ist, beeinflussen auch heute noch, welche Sportart Frau ausüben sollte oder auch nicht. Boxen zum Beispiel. Hart, brutal. Ein Männersport eben.
Und die hübschen, schwachen Frauen, die haben da eigentlich nichts drin verloren. Die werden dann nur hässlich, wenn sie sich mal die Nase brechen.
Nadine Apetz nahm 2021 an den Spielen in Tokio teil, als erste deutsche Olympiaboxerin. Erst 9 Jahre zuvor war ihr Sport olympisch geworden. Das mit der Nase musste sie sich selbst schon oft anhören.
Ich glaube nicht, dass irgendein männlicher Boxer diese Frage jemals in seinem Leben gestellt bekommen hat. Oder zumindest nur sehr, sehr wenige. Und das ist so tief drin.
Wenn die Frauen aber schon in den Ring steigen und sich die Nase blutig hauen wollten, dann sollten sie bitteschön sexy dabei aussehen, dachten sich wohl führende Funktionäre der International Boxing Association. Vor der olympischen Frauenboxpremiere 2012 in London machten sie den Vorschlag, dass die Athletinnen Minirock statt Shorts tragen sollten. Der Widerstand seitens prominenter Boxerinnen war aber so groß, dass man dann doch davon abrückte.
Ich weiß, dass Katie Taylor eine sehr, sehr große Figur im Frauenboxen, dass die sich damals sehr vehement gegen diese Röcke rausgesprochen hatte. Und das war ein ganz, ganz wichtiges Zeichen aus den Rängen der Boxerinnen damals. Ich hätte mich auch unfassbar unwohl gefühlt, um ehrlich zu sein, hätte ich einen Rock tragen müssen.
Seit Athletinnen an Olympischen Spielen teilnehmen, sorgt die Frage, wie sie sich kleiden sollen, immer wieder für große Aufmerksamkeit. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts mussten Frauen gegen eine Moralvorstellung kämpfen, die von ihnen verlangte, den Körper züchtig zu bedecken. Heute, wo es auch im Sport heißt, Sex sells, müssen sie sich eher dagegen wehren, ihren Körper zu kommerzialisieren.
Wir hatten jetzt erst in den USA große Diskussionen, als der Sportartikelhersteller Nike seine Outfits vorgestellt hat fürs Olympiateam. Und da Frauen sich auch gewehrt haben und gesagt haben, dann können wir ja gleich nackt antreten. Also das ist eine Thematik, die bis heute aktuell ist.
So Ansgar Molzberger. Dabei wollen die meisten Athletinnen nicht über ihren Körper definiert werden, sondern vor allem eines: sportliche Leistungen zeigen und sich mit der Konkurrenz messen. Und dass sie das heute in allen olympischen Sportarten tun können, haben sie auch Alice Miar und der feministischen Sportbewegung zu verdanken, die in den 1920er Jahren in Frankreich entstanden war. Eine rein französische Angelegenheit war diese Bewegung allerdings nicht.
Es ist auch eine französisch-britische Koproduktion insofern, als dass Alice Miar eine Zeit in Großbritannien gelebt hat, also dem Mutterland des Sports, und da sicherlich starke Impulse mitgenommen hat. Nicht vergessen werden sollte, dass in diesem internationalen Frauensportverband ein deutscher Mann unterstützend wirkte, nämlich Walter Bergmann, ein Jurist und Leichtathletikfunktionär.
Der lange Kampf der Frauen um ihren Platz bei Olympia hat im Jahr 1900 in Paris begonnen. Damals spielten Sportlerinnen nur eine Nebenrolle. 124 Jahre später gehen genauso viele Frauen wie Männer an den Start.
The Olympic Games Paris 2024.
Die Olympischen Spiele in Paris 2024 werden die ersten Olympischen Spiele mit einer Geschlechterparität sein. Das IOC hat genau die gleiche Anzahl an Startplätzen für weibliche und männliche Athleten zugeteilt.
And male athletes. Konnte IOC-Präsident Thomas Bach stolz 2023 verkünden. Das Internationale Olympische Komitee, einst ein exklusiver Herrenclub, hat die Förderung von Frauen inzwischen zur Chefsache gemacht. Bis zu einer echten Gleichberechtigung der Geschlechter bei den Olympischen Spielen ist es aber noch ein weiter Weg. In vielen Ländern erhalten Sportlerinnen nach wie vor nicht die gleiche Anerkennung, die gleichen Trainingsmöglichkeiten wie Männer. Es brauche mehr Frauen auch in allen anderen Bereichen des Sports, um zu signalisieren:
Guckt mal, es gibt sie, die Präsidentinnen, es gibt sie, die Schiedsrichterinnen, die in der ersten Bundesliga pfeifen, es gibt sie, die Geschäftsführerinnen in den Spitzenverbänden.
Meint Petra Zschoppe, die bis 2022 Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes war. Frauen brauchen andere Frauen als Vorbilder. Davon ist auch Aya Medani überzeugt. Sie hat Ägypten im modernen Fünfkampf dreimal bei Olympischen Spielen vertreten und setzt sich heute für die Chancengleichheit von Sportlerinnen in ihrer Heimat ein.
My family pushed me to be in the administration to help sport, so to give the society what the sport gave to me.
Meine Familie hat mich ermutigt, in die Verwaltung zu gehen, um den Sport zu unterstützen und der Gesellschaft das zurückzugeben, was der Sport mir gegeben hat. Mädchen und Frauen brauchen diese Unterstützung. Sie müssen Frauen in Regierungspositionen und in den Exekutivvorständen des NOC finden, denen sie nacheifern können.